Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Abwärts wende ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen Nacht. Fernab liegt die Welt in eine tiefe Gruft versenkt. So heißt es bei Novalis in seinen Hymnen an die Nacht. Und auch mit diesem Zitat im Ohr hat der Autor Dirk Liesemer seine eigene Hymne zu Papier gebracht in seinem neuen Buch Streifzüge durch die Nacht, wie ich unsere Heimat neu entdeckte. Ein Jahr lang war Dirk Liesemer unterwegs zu allen nächtlichen Jahreszeiten. Jetzt ist er wach und im Studio. Guten Morgen, willkommen.
Guten Morgen.
Ja, Herr Liesemer, wie wurden Sie denn zu einem Schwärmer, sag ich mal, jetzt durch diese heilige, unaussprechliche, geheimnisvolle Nacht?
Das hat ein wenig gedauert. Ich war ein Jahr lang immer wieder nachts unterwegs und man muss dann erst lernen, sich auf die Nacht einzustellen. Aber das Ganze begann im Grunde vor 3, 4 Jahren in Leipzig, als ich dort gewohnt habe und dann nachts durch einen Stadtteil bin, den ich nicht kannte und der sehr dunkel war und ich musste mich orientieren. Und ich habe mich, glaube ich, 2, 3 Mal in Anführungsstrichen verlaufen. Und ich habe dann gemerkt, dass ich lange schon nicht mehr nachts draußen war und dass die Orientierung nachts eine andere ist. Und ich habe mich an meine Jugend erinnert, wo man halt dann noch Nachtwanderungen macht. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich das schon sehr lange nicht mehr gemacht habe. Und dann hatte ich das Gefühl, die Nacht ist im Grunde so eine Art Terra Incognita, ein unbekannter Kontinent, den es zu entdecken gilt. Und ich war mir gleich gewiss, dass es sicherlich dort eine ganze Menge Dinge gibt, von denen ich keine richtige Ahnung mehr habe.
In welcher Nacht ist Ihnen denn dieses zauberhafte Novalis-Zitat durch den Kopf gegangen? Erinnern Sie sich noch dran?
Das war gar nicht in der Nacht, das war in einer Bahnfahrt auf dem Weg an den großen Stechlin in Brandenburg, wo es dann aber ideal passte, weil es dort tatsächlich sehr dunkel ist und die Region in Brandenburg, das Havelland, aber auch der große Stechlin, das zählt zu den dunkelsten Regionen und Orten in Deutschland.
Ein Jahr lang nachts auf Achse, in Winter-, Frühlings-, Sommer- und Herbstnächten. Was war das denn für ein Plan? Wie sind Sie da vorgegangen?
Na, es war erst die Überlegung, ob ich eine große Nachtwanderung mache von Hamburg nach Wien und immer nachts unterwegs bin und tagsüber schlafe. Aber dann dachte ich, dass mir sicherlich eine ganze Menge entgeht, was jenseits des Weges liegt. Und außerdem wäre ich nur in einer Jahreszeit unterwegs gewesen und das war mir zu wenig. Und der Plan war dann, ich lasse mich durch das Jahr und durch die Nacht treiben und schau mal, was passiert. Und das war auch gut, weil im Mai, Juni, Juli sind die Glühwürmchen unterwegs und die großen Meteoritenströme beispielsweise sind erst im August und anderes passiert einem im Winter erst. Und das war der Plan, einfach mal schauen.
Ja, auf den Sommer kommen wir gleich noch speziell, aber am Anfang schreiben Sie, je mehr ich recherchierte, desto klarer wurde mir, wie sehr uns Menschen die Nacht abhanden gekommen ist. Was haben Sie hier beobachtet? Haben wir die Nacht ja im gewissen Sinne verloren, weil wir sie in der Regel ja taghell machen?
Ja, zum einen das und zum anderen denke ich, jedenfalls ging es mir so und auch vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wir haben eigentlich falsche Vorstellungen von dem, was in der Nacht draußen los ist. Wir alle haben schon früh Märchen und Sagen gehört. Wir kennen solche Redewendungen wie jemand ist ein helles Köpfchen oder man hat dunkle Vorahnungen, sprich, dass dieses Hell-Dunkel in unserer Sprache tief verankert ist, ohne dass wir drüber nachdenken. Wir alle kennen Krimis, wir alle kennen Thriller und Aktenzeichen XY und Horrorfilme und die prägen, ob wir es uns zugeben wollen oder nicht, unsere Vorstellung von der Nacht.
Und die werden immer abends gesendet.
Die werden immer abends zur Dunkelheit gesendet. Sowas guckt sich niemand an, wenn sozusagen die Sonne vom Himmel strahlt. Dann fehlt einfach der Thrill und man müsste das Rollo runterlassen.
Ich meine, von diesem Gedanken des Hellen kommen Sie natürlich auch dann ja logisch zum Licht der Vernunft, der Aufklärung, die den Menschen ja vom Dunkel der Unmündigkeit und des Unverstands befreien sollte. Da sehen Sie schon einen Zusammenhang, ne?
Das war so eine These, die ich immer mal wieder nachts hatte, dass es ja so eine gewisse Parallelität gibt. Also die Aufklärung mit Kant und anderen, das war im 18. Jahrhundert vor allem. Und die Erleuchtung der Welt oder der Nacht und der Städte, das war dann mit der Erfindung der Glühbirne vor allem, ein bisschen vorher auch schon mit den Gaslaternen. Aber das war dann auch so etwas parallel, 18., 19. Jahrhundert. Und dann stellt man sich schon die Frage, ob es da Zusammenhänge gibt. Aber da ich kein Philosoph bin, zumindest nicht in erster Linie, habe ich diese Frage gestellt, ohne dann sie zu beantworten.
Man liest jetzt nun eine Fülle herrlicher Impressionen in Ihrem Buch, auch philosophischer Überlegungen. Aber Sie haben sich auch früh dazu entschieden, das ja nur durch die nächtliche Natur zu stapfen, so im Selbstmodus, nicht so recht reicht für ein Buch, ne? Sie haben sich dann mit weiteren ja, Nachtmenschen verabredet. Wen haben Sie denn da so getroffen?
Also ich habe mich das nicht getraut, ein Buch Wanderung nur für mich durch die Nacht zu unternehmen, weil das wird schon klar, wenn man dann draußen ist, ist es still, man sieht relativ wenig, der Raum bekommt so eine gewisse Dreidimensionalität, behält er zwar, aber es wird dann doch irgendwie anders und es wäre ein sehr stilles Buch geworden und ich habe dann alle möglichen Leute getroffen. Das waren ein Spinnenforscher, das waren Esoterikerinnen, das war auch ein Geräuschekünstler in Zürich, der mir die Töne der Nacht beigebracht hat und das waren Astronomiefotografen und viele andere.
Was war denn das mit dem Spinnenforscher?
Ach ja, das war so ein bisschen eine Spinnerei, weil also ich hatte irgendwo in einer Dokumentation gehört, dass viele Spinnen, ein Großteil der Spinnen nachtaktiv ist und dann dachte ich, okay, das ist zumindest ein Aspekt, der ziemlich überraschend ist und ich wollte mir nicht vorwerfen lassen, dass ich diese Spinnen nur draußen lasse, weil ich sie vielleicht selbst nicht so toll finde und ich wollte dagegen meine eigenen Vorurteile gegen ankämpfen. Und
aber mal ganz doof gefragt, wie sieht man denn die, wenn es dunkel ist?
Naja, so ganz dunkel und finster ist es ja nicht. Also,
eine Spinne?
Naja, die Nacht ist nicht...
aber eine Spinne dann zu sehen, schon Respekt.
Naja, man findet Spinnen ja überall. Man findet sie in Ritzen, man findet sie unter Laternen, man findet sie an hell bestrichenen Wänden. Also ich war überrascht, wo man überall Spinnen findet. Damit hatte ich selbst nicht gerechnet.
Die ganzen Nachtjahreszeiten, Dirk Lesemann, die können wir jetzt nicht in den Blick nehmen. Bleiben wir mal aktuell bei den Sommernächten. Das sind wohl für viele Menschen die schönsten. So draußen im T-Shirt sitzen... Und in die Nacht schauen, laue Luft. Was zeichnet denn für Sie eine Sommernacht besonders aus?
Naja, das ist, wie Sie sagen, das ist das Laue, dass man draußen sitzen kann, dass man auch lange draußen sitzen kann, ohne dass es einem kalt wird, dass man das auch mit Freunden oft machen kann. Und wenn dann noch der Sternenhimmel zu sehen ist, dass man im Grunde sich auf die Wiese langlegen kann und sich in dem Sternenhimmel verlieren kann, dass man hinausschaut und dass man so die Zufälligkeit dieser eigenen Existenz verspürt und die Zufälligkeit des Planeten und dass man sich vielleicht auch mal so Fragen stellt, wer sind wir und was soll das Ganze? Und gleichzeitig sind die Sommernächte finsterer, viel finsterer als die Winternächte, die zwar länger sind, aber im Winter sind keine Blätter an den Bäumen und wenn man im Sommer durch einen dunklen Wald geht, eben einen, der voller Blätter ist, dann sieht man zum Teil wirklich gar nichts mehr.
Welches war denn Ihre schönste Sommernacht, die Sie erlebt haben?
Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungerecht den anderen Protagonisten gegenüber, aber man muss sich ja jetzt entscheiden bei so einer Frage. Und das war mit Andres Bossart durch Zürich. Das war nachts um 2-3 Uhr, wenn gewissermaßen der Murmelstrom nachlässt, also dieses Gemurmel der Menschen, wenn es wirklich sehr still wird. Und dann erlebt man Zürich ganz anders. Zürich hat 1200 Brunnen und diese Brunnen hört man tagsüber nicht, weil sie einfach durch sehr viele andere Geräusche übertönt werden. Und nachts hört man diese Brunnen und dann hört man nicht nur einen Brunnen und auch nicht nur aus einer Entfernung von 50 Zentimetern bis einem Meter, sondern tatsächlich aus einer Entfernung von 10 Metern. Und dann gibt es Punkte in dieser Altstadt, da hört man 3 bis 4 Brunnen aus verschiedenen Richtungen, die alle unterschiedlich klingen. Und das war schon ein besonderes Erlebnis, da einmal darauf aufmerksam gemacht zu werden.
Ein Sommerkapitel heißt aber auch recht prosaisch unter Wildschweinen. Die sind auch immer wieder Thema als nächtliche Begleiter. Wieso denn?
Naja, anfangs gar nicht, weil es war gewissermaßen Angst oder ein Respekt vor Wildschweinen gehabt. Ich habe mir auch eine Pfefferspray besorgt, was ich dann aber nie mitgenommen habe. Und das erste Mal, dass ich einem Wildschwein begegnet bin, das war ein sehr friedlicher Abend und ich war gar nicht drauf eingestellt. Und ich bin dann mit einem Fahrrad unterwegs und es war so stockfinster, dass ich dann tatsächlich irgendwann das Licht angemacht habe, was aber tatsächlich auch nicht viel brachte. Und plötzlich war neben mir ein tiefes Grunzen zu hören und dann habe ich mich wahnsinnig erschreckt, habe das Fahrrad angehalten. Natürlich war sofort finster, weil das Licht am Fahrrad ging aus und das war so der Moment, in dem ich dachte, okay, vielleicht sollte man doch etwas mehr Respekt vor diesen Tieren haben. Und dann habe ich mit einer Waldpädagogin war ich mal draußen, die mir beigebracht hat, wie man sich bei Wildschweinen verhält.
Jetzt haben Sie aber das Pfefferspray unterschlagen.
Ja, das
haben Sie auch dabei gehabt.
Nee, das hatte ich gekauft und habe es dann aber gleich im Schrank verstaut, weil war mir dann doch etwas peinlich, durch deutsche Wälder mit einem Pfefferspray zu laufen.
Und Wildschweine sollen wie Maggi riechen. Da musste ich ja echt schnuppern, als ich das las.
Daran erkennt man die, weil die Wildschweine, wenn sie draußen in der Natur sind, die können sich sehr leise verhalten und man bekommt das eventuell gar nicht mit, dass da welche in der Nähe sind. Und wenn man dann Maggi draußen riecht, also Liebstöckel, dann weiß man, entweder sind die wirklich noch direkt in der Nähe oder sie waren gerade noch da.
Ihr Buch, Herr Dirk Lesemann, ist auch bebildert mit kann man sich vorstellen, natürlich prachtvollen, berührenden Nachtszenen. Sie haben viele selbst mit der Kamera aufgenommen, kamen sich dabei aber interessanterweise bisweilen als ja so eine Art Scharlatan vor. Als Karl May bezeichnen sie sich, also als einer, der beschreibt, was er selber gar nicht erlebt hat. Ich habe mich gefragt, was hat er denn da so für Zweifel gehabt? Ich meine, Kamera ist doch, das Kameraauge lügt doch nicht.
Aus Sicht der Kamera lügt das Auge nicht, aber die Kamera zeigt einem, wenn man sehr lange belichtet, 15 Sekunden oder länger, dann Dinge, die man selbst nicht sieht. Also ich war an der Stelle, war ich auf Amrum unterwegs. Ich habe einen Horizont gesehen, ich habe den Sternenhimmel gesehen und ich habe unten ungefähr einen Bohlenweg ausmachen können. Und als ich dann ich habe einfach nur die Kamera aufgestellt, um zu gucken, ob ich das auch in einem Dunkeln bedienen kann. Und war dann doch sehr überrascht, dass sich auf einmal vor mir eine doch recht farbige Landschaft entfaltete.
Ja, ich meine, Amrum, das war ein Strandspaziergang, ne? Da eine Wattwanderung. Da habe ich mich auch gefragt, da siehst du doch gar nichts eigentlich nachts. Also was ist denn da der Reiz?
Naja, genau das ist der Reiz, dass man das Gefühl hat, man ist auf dem Meeresboden unterwegs, man ist nicht mehr auf Land, man ist natürlich auch noch nicht im Meer. Und einerseits diese Gefahr und diese Vorstellung, wenn jetzt plötzlich das Meer kommt. Und der Reiz besteht gerade darin, so, es war kein Spiel mit einer Gefahr, war dann doch so dieses Ausgesetztsein der Natur und also so, das war eine sehr existenzialistische Erfahrung und das war eben auch das Spannende.
Ein bemerkenswerter Effekt war auch, dass Sie sich anscheinend zum Social-Media-Abstinenzler entwickelten bei diesen Nachtwanderungen. Also Sie haben sich abgemeldet bei Facebook, Twitter und anderen Portalen und schließlich sogar Ihr Smartphone eingetauscht gegen ein schlichtes Handytelefon. Was denn da mit Ihnen passiert?
Ja, es gibt ja den schönen Spruch, dass eine Reise einen Menschen verändert. Und in dem Fall war das, was ich unternommen habe, tatsächlich kein Urlaub, sondern eine Reise. Und das war eine Nacht im Erzgebirge und ich habe eine Familie besucht, die mir viel über Hehmänner und weiße Frauen und Butterhexen erzählt hatte und die im Grunde noch in einer gewissermaßen anderen Zeit gelebt haben, die kein Telefon hatten, kein Internet hatten, kein Social Media und ich habe gemerkt, das geht auch ohne und ich habe den Jungen beobachtet in der Familie und der war gar nicht so angetriggert durch das permanenten Daddeln und ich habe dann gemerkt, so, der kann sich ganz anders auf Bücher noch einlassen, als ich das heute kann und dann habe ich gemerkt, so, man ist ja durch die sozialen Medien, die sogenannten sozialen Medien, permanent davon abgehalten, sich auf irgendetwas länger zu konzentrieren. Und dann habe ich auch angefangen, alles abzuschaffen, zumal ich nachts gemerkt habe, dass es, wenn man diese Stille hat, dann sollte man sich auf die Stille einlassen und dann sollte man nicht permanent gucken, was jetzt auf Spiegel Online in der Taz oder beim Handelsblatt Neues vermerkt wird.
Und sind Sie denn dabei geblieben, Herr Liesemer, immer noch das Smartphone wirklich abgeschafft?
Ich habe kein Smartphone. Ich hatte am Anfang kurze und heftige Phantomschmerzen. Ich habe so ein Handy für 10 Euro aus dem Kaugummiautomaten gewissermaßen. Ich habe noch einen Instagram-Account, den ich aber nicht wirklich benutzen kann, wenn man kein Smartphone hat. Also ich bin dabei geblieben, ja.
Nach all den Spaziergängen und Wanderungen fühlte ich mich wie nach einem Auslandsjahr. Das schreiben Sie auch, dass man unternimmt, um eine neue Sprache zu lernen. Das schreiben Sie am Schluss. Was haben Sie denn für eine neue Sprache erworben?
Naja, sehr rudimentär habe ich erfahren, wie man sich in der Nacht orientiert, was man erleben kann, was man in der Nacht hört und wie diese Geräusche zu deuten sind. Beispielsweise, wenn es dann mal neben einem knackt oder wenn es raschelt, das muss nicht immer etwas Größeres sein. Das muss kein Dachs sein, kein Wildschwein oder kein Hase. Das kann auch einfach mal ein Frosch sein, der aber so wahnsinnig laut ist, weil man nachts halt keine anderen Geräusche hört und sich alles unmittelbarer anhört und alles größer, als es tatsächlich ist. Und das war so eine dieser Sachen. Und dann habe ich über Meteoriten gelernt, ich habe über Sternbilder gelernt. Und all das nehme ich mit, aber natürlich wie bei einer Sprache, man muss dranbleiben und man muss sich permanent und immer weiter damit auseinandersetzen.
Dirk Liesemer, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Alles Gute für Sie und Ihr Buch Streifzüge durch die Nacht, wie ich unsere Heimat neu entdeckte, im Malik Verlag erschienen mit 272 Seiten für 20 Euro.